bin fest davon überzeugt, dass sich Nachhaltigkeit und Rentabilität und Wirtschaftlichkeit miteinander kombinieren lassen. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden oder über ESG reden, haben wir immer noch sehr stark den Fokus aufs E, nämlich auf das Thema Environment. Der soziale Aspekt und der Governance-Aspekt ist aber auch wichtig. Wir müssen unsere Themen selbst anpacken und selbst lösen. Deswegen fordere ich ein selbstbewusstes, autonomes Europa, das gute Partnerschaften führt, aber das seine elementaren Bedürfnisse in der Lage ist, selbst zu erfüllen. Das heißt, dass mehr Regulierung nicht zwingend bedeutet, dass wir unser Klima besser schützen. Wir sind da an der einen oder anderen Stelle überreguliert.
Psst, Bankgeheimnis. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bankgeheimnis. In unserem Podcast schauen wir hinter die Kulissen der Finanzindustrie und geben euch Einblicke rund um die Finanzierung der Wirtschaft. Dabei beleuchten wir zu unseren Themen die Herausforderungen, blicken auf die Chancen und die notwendigen politischen Rahmenbedingungen. Ich bin Friederika Böhme und Volkswirtin im Bankenverband.
Und mein Name ist Hendrik Hartenstein. Ich leite im Bankenverband die Unternehmensfinanzierung. Der Bankenverband hat ein neues Positionspapier zu Transformation und Wettbewerbsfähigkeit veröffentlicht. Ihr findet das Papier auf unserer Webseite. Wir nehmen das zum Anlass, um in unserem heutigen Podcast darüber zu sprechen, wie Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit verknüpft werden können, wie Banken Unternehmen konkret in der nachhaltigen Transformation unterstützen und welche politischen Rahmenbedingungen dafür notwendig sind.
Darüber sprechen wir mit Lutz Diederichs. Er ist Deutschlandchef der BNP Paribas, Mitglied im Vorstand des Bankenverbandes und Vorsitzender des Ausschusses für Sustainable Finance hier bei uns im Verband. Herzlich willkommen, Lutz Diederichs. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier bei uns im Studio in Berlin begrüßen zu dürfen.
Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin.
Schön, dass Sie da sind.
Wir starten bei uns im Podcast immer mit einer kleinen Warm-up-Frage. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für Sie als Deutschlandchef von BNP Paribas aus?
Ich weiß gar nicht, ob es den typischen Tag gibt, weil jeder Tag anders ist. Also zum einen bin ich sehr viel unterwegs. Ich wohne privat in Berlin. Mein Office ist in Frankfurt. Unsere Kunden sitzen überall. Also ein typischer Arbeitstag ist wahrscheinlich, dass ich 1-2 interne Termine habe, dass ich einen Kundentermin habe, dass ich so einen Podcast wie heute mache oder irgendwo auftreten muss, eine Rede halten muss oder aufs Panel muss. So, das ist so ein Mix von verschiedenen Sachen, sehr häufig dann auch noch an 2 Standorten pro Tag. So würde ich das sogar skizzieren.
Sehr abwechslungsreich.
Sie haben es gerade erwähnt, wir hatten eben ein Panel zu nachhaltiger Transformation und Wettbewerbsfähigkeit. Das ist unser Thema heute. Der Nachhaltigkeitspolitik schlägt ja heute deutlich mehr Wind entgegen als noch vor 3 bis 4 Jahren. Man kann das an 3 Punkten festmachen. Es finden insgesamt noch wenig Investitionen in die Transformation statt. Für viele Industrien bedeutet die Dekarbonisierung eine völlige Veränderung und eine erfolgreiche Transformation dürfte etwas länger dauern als vielleicht anfangs erhofft. Und die ESG-Regulierung hat sich aus Sicht vieler vergaloppiert und ist vielleicht zu komplex geworden. Jetzt argumentieren einige, dass Klimaziele eine zusätzliche Belastung für unsere derzeit ohnehin geschwächte Wirtschaft darstellen. Das Thema Nachhaltigkeit rückt scheinbar in den Hintergrund gesellschaftlicher und politischer Prioritäten. Wie bzw. unter welchen Bedingungen kann es denn gelingen, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit zu verknüpfen?
Das ist eine recht komplexe Frage, aber ich versuche es mal so auseinander zu pflücken. Zunächst mal, Nachhaltigkeit bleibt wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir uns die nächsten Jahre anschauen werden, Naturkatastrophen werden zunehmen, die Schäden von Naturkatastrophen werden zunehmen und es wird wieder in der Priorität nach oben rücken, weil alles, was wir jetzt nicht tun und in Nachhaltigkeit investieren, werden wir später für ein Mehrfaches bezahlen müssen, um die Schäden aufzuräumen. Klimawandel hat eine offensichtlich gravierende Auswirkung und der Klimawandel ist auch für uns extrem wichtig, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Die ökonomischen Auswirkungen sind enorm. Das ist für alle Unternehmen relevant. Es gibt natürlich Sektoren, die sind stärker betroffen als andere. Natürlich liegt auf der Hand, dass eine Agrarwirtschaft oder eine Immobilienwirtschaft relativ stark betroffen ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich Nachhaltigkeit und Rentabilität und Wirtschaftlichkeit miteinander kombinieren lassen. Wir werden diesen Pfad weitergehen müssen, weil es keine Alternative dazu gibt. Und je früher wir es tun, desto eher sind wir in der Lage, Zukunftsinvestitionen in diesem Bereich und Zukunftstechnologie in diesem Bereich zu produzieren, zu entwickeln und sie auch marktfähig zu machen. Und ich glaube, wir brauchen, was auch dazu gehört, ich habe das vorhin auch auf dem Panel gesagt, ich glaube, wir müssen die Dinge wieder stärker zusammendenken. Nachhaltigkeit und Infrastrukturprogramm und Altersvorsorge, das sind zunächst mal Themen, wo sich vielleicht manche fragen, was haben die miteinander zu tun? Die haben eine Menge miteinander zu tun, weil die müssen finanziert werden. Und Menschen können sich nicht auf ihre gesetzliche Rente verlassen. Sie brauchen eine höhere Rendite aus ihren Privatanlagen. Diese Privatanlagen könnten zum Beispiel in nachhaltige Projekte gehen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Mal ganz grob skizziert.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Blick ein bisschen zu weiten und die Themen dann auch zusammenzudenken. Sie haben schon angesprochen, dass verschiedene Sektoren unterschiedlich betroffen sind. Auf welchen Sektoren sollte in den kommenden Jahren ein besonderer Fokus liegen, um die Transformation voranzubringen?
Energiewirtschaft ist offensichtlich, Automobil, ganz klar. Aber auch so Themen wie Stahl, Aluminium, Zementindustrie, Luft- und Schifffahrt wird eine Rolle spielen und natürlich das Thema Immobilien, das habe ich vorhin schon gesagt. 30% der Emissionen sind im weitesten auf den Immobilienbereich zurückzuführen. Warum Stahlindustrie? Stahlindustrie ist ein sehr großer Emittent von CO2, denn wenn es uns gelingt, wissen natürlich, es gibt im Moment eine große Diskussion um grünen Wasserstoff, aber würde es uns gelingen, Stahl mit grünem Wasserstoff zu produzieren, hätte das eine 95-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes zur Folge. Beim Automobilsektor geht es natürlich sehr stark darum, welche Zukunft hat der Verbrennermotor, hat er eine? Ich glaube, es geht sehr viel stärker darum, dass die Automobilindustrie planen können muss, bis wann das Verbrenner aus stattfindet. In der Bauwirtschaft wird sehr stark darum gehen, Vorschriften zu reduzieren, das serielle Bauen zu pushen. Wenn ich mir Profis anhöre, die sagen, unter den heutigen Bedingungen, unter den heutigen Vorschriften kann man unter einer Kostenmiete von 20 Euro pro Quadratmeter kaum bauen. Da muss man sich mal die Frage stellen, wer ist in der Bevölkerung in der Lage, 20 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen? Ja, da fallen nämlich 90% drunter, die es nicht können. Ja, von daher müssen wir an den Themen arbeiten, wie machen wir Bauen kostengünstiger und damit, wie stellen wir bezahlbare Mieten sicher. Da haben Sie natürlich die Grundstoffindustrie. Wir haben vorhin auch über das Thema Zementindustrie gesprochen. Wir haben das Thema chemische Industrie. Und wir haben das Thema, dass wir, glaube ich, hergehen müssen und Industrien und Unternehmen, die wirklich eine Vorreiterrolle haben, die müssen wir auch entsprechend fördern, anstatt Geld in alte Industrien zu stecken, die nicht überlebensfähig am Ende sind.
Die Banken unterstützen Unternehmen in der nachhaltigen Transformation. Können Sie uns ein, zwei Beispiele nennen, wo oder wie Banken Transformationsinvestitionen konkret unterstützt haben?
Ja, das aktuellste Beispiel ist, wir waren sogenannter Mandated Lead Arranger, einer Kreditlinie für Eurogrid, das ist auch publiziert, deswegen kann ich darüber sprechen. Das waren 1 Milliarde im Rahmen eines KfW-Programms, des sogenannten Programms 293. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir die Offshore-Windaktivitäten ans deutsche Stromnetz angeschlossen haben. Das Zweite, was wir gemacht haben, zweites Beispiel, da war ich eben schon, ist das Thema Stahlindustrie. Wir haben für die Salzgitter AG das Stahlkraftwerk finanziert mit 2 ECA-gedeckten sogenannten Green Loans für die klimaneutrale Umstellung der Stahlproduktion. Und diese Stahlproduktion ist wasserstofffähig, ist sie heute, wird noch nicht mit Wasserstoff betrieben, weil es ja auch noch immer das Thema gibt, wie kommt man an den nötigen Wasserstoff ran. Aber auch das haben wir finanziert. Und drittes Beispiel vielleicht, wir haben für die Hamburger Hochbahn einen Green Bond finanziert, um die Mobilitätswende in Hamburg zu finanzieren.
Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt im Risikomanagement und bei der Bewertung von Unternehmenskunden. Können Sie erläutern, worauf es dabei ankommt?
Ja, zum einen geht es mal darum, dass wir eine ganzheitliche ESG-Analyse haben. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden oder über ESG reden, haben wir immer noch sehr stark den Fokus aufs E, nämlich auf das Thema Environment. Der soziale Aspekt und der Governance-Aspekt ist aber auch wichtig. Auch diese Themen werden eine große Rolle spielen. Auf Head-Office-Ebene haben wir 2 Envelopes, nennen wir das, über jeweils 100 Millionen Euro für Investments der Bank in das E, in den Environmental-Bereich. Und in den sozialen Bereich, wo wir mit Eigenkapital reingehen, um entsprechende Projekte zu fördern. Banken messen und steuern zunehmend die finanzierten Emissionen in ihren Kreditbüchern. Es ist für uns echt ein Thema des Risikomanagements. Wir müssen das tun, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass die Unternehmen, die kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, die werden auch am Ende ein Kreditrisiko bei uns werden. Die werden mit ihren Geschäftsmodellen nicht überleben können. Und damit haben wir das Problem auf unseren Büchern. Das heißt, wir müssen uns aus einem reinen Risikoaspekt schon die Frage stellen, wollen wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die nicht nachhaltig sind? Die Antwort ist klar, das wollen wir nicht.
Andere Wirtschaftsregionen und Finanzstandorte verfolgen aber eine andere Politik. Was bedeutet das für die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Banken?
Naja, zunächst mal ist natürlich für europäische Banken wichtig, dass wir ein Level Playing Field zu den amerikanischen Banken haben. In Amerika wird ja gerade das Thema Deregulierung groß geschrieben. Wir müssen nicht alles abstellen, was die Amerikaner abstellen. Aber wir müssen aufpassen, dass der Abstand zwischen den europäischen und amerikanischen Banken nicht so groß wird und europäische Banken mit Anforderungen beispielsweise an ihr Eigenkapital konfrontiert werden, die einfach unsere Wettbewerbsfähigkeit global senken. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass wir als Europa durchaus selbstbewusster mit diesem Thema umgehen sollen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Weg, nämlich der Weg auf Nachhaltigkeit zu achten, den Klimawandel eben nicht zu leugnen, sondern den Klimawandel aktiv zu bekämpfen, der richtige ist. Und ich denke, wir können uns da auch nicht aus der Verantwortung ziehen. Und wir sollten nicht immer in Richtung USA schielen und schauen, was die machen, sondern sollten auch unseren eigenen Überzeugungen, unseren eigenen Werten, unseren eigenen Idealen folgen. Und natürlich werden wir immer bemüht sein, zu den USA ein vernünftiges Verhältnis zu haben, ein gutes Verhältnis zu haben. Aber wir müssen auch in bestimmten Bereichen autonomer werden. Beim Energiethema haben wir damit angefangen. Wir wissen um die Notwendigkeit, dass wir beim Verteidigungsthema autonomer werden müssen. Und wir müssen auch unsere Wirtschaft von China, ich nenne es nicht decoupeln, aber zumindest de-risken, um halt andere Absatzmärkte zu schaffen. Wir müssen in vielerlei Hinsicht autonomer werden, das kostet viel Geld. Wir haben uns in der Vergangenheit sehr, sehr viel auf andere verlassen, wenn es um bestimmte Themen geht, wenn es um Verteidigung geht, wenn es um Energie ging. Und damit, die Zeiten sind vorbei. Wir müssen unsere Themen selbst anpacken und selbst lösen. Deswegen fordere ich ein selbstbewusstes, autonomes Europa, das gute Partnerschaften führt, aber das seine elementaren Bedürfnisse in der Lage ist, selbst zu erfüllen.
Da sind wir dann auch bei den politischen Rahmenbedingungen. Mit der Omnibus-Initiative versucht die EU-Kommission derzeit, Anpassungen im Bereich der ESG-Regulierung vorzunehmen. Wie bewerten Sie das und welche Maßnahmen im Sinne der Entbürokratisierung sind darüber hinaus noch notwendig?
Ich glaube, grundsätzlich ist das zu begrüßen. Ich glaube, die Kommission und die politisch handelnden Personen haben verstanden, dass nicht zwingend immer mehr Regulierung auch mehr Output bedeutet. Das heißt, dass mehr Regulierung nicht zwingend bedeutet, dass wir unser Klima besser schützen. Wir sind da an der einen oder anderen Stelle überreguliert. Ich bin der Meinung, dass wir das Verfahren auf die anwenden müssen, die es anwenden können, die notwendigen Kapazitäten haben, dort die notwendigen Erfahrungen sammeln, um es dann vielleicht runterzubrechen auf weitere Unternehmen. Ist ja immer das große Thema, wie gehen wir mit Daten um? Ich glaube, es gibt gewisse Fixkosten der Regulierung. Das gilt für Banken. Also kleine Banken haben Fixkosten der Regulierung. Deswegen tun sich auch manchmal von der Profitabilität schwer. Das Gleiche gilt auf der Unternehmensseite. Und das kostet einfach Geld, diese Daten auch in kleineren Unternehmen zu erheben. Deswegen ist mein großer Appell, lass uns das zunächst mal begrenzen auf diejenigen, die es heute können. Lass uns aus diesem Pool von Unternehmen lernen, die richtigen KPIs ableiten und es dann runterzubrechen auf kleinere Unternehmen, die dann auch genau wissen, was sie dann zu tun haben.
Wie optimistisch sind Sie, wenn wir in 5 Jahren zurückblicken, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben?
Ich hoffe, dass wir in 5 Jahren sagen können, es war richtig. Meine Befürchtung ist, dass wir zu langsam sind und ein bisschen zu spät. Dass der Weg richtig ist, für mich völlig unstrittig. Dass wir diesen Weg beschreiten müssen, da gibt es überhaupt keine Alternative zu. Die Frage für mich ist, sind wir schnell genug? Und da hoffe ich, dass wir in 5 Jahren sagen können, wir haben es begriffen, wir haben es angepackt und wir haben es dann auch umgesetzt. Lass uns alle gemeinsam anpacken, lass uns alle gemeinsam dafür kämpfen, dass die Umwelt, die es nur einmal gibt, dass wir die erhalten und dass wir gleichzeitig es schaffen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stabilisieren und nach vorne zu bringen. Wir müssen was tun, wir können so nicht weitermachen. Und ich glaube, das ist jedem, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, klar. Und von daher, ich hoffe, dass die Menschen intelligent genug sind, das rechtzeitig zu erkennen.
Vielen Dank, Herr Diederichs.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Gerne.
Wir haben von Lutz Diederichs gehört, nachhaltige Transformation bleibt als Ziel oben auf der Agenda, auch bei den Banken. Die Kommission hat verstanden, dass immer mehr Regulierung nicht zwangsläufig zu immer mehr Nachhaltigkeit oder Klimaschutz führt. Hier müssen Korrekturen in der Politik erfolgen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und auch des Bankensektors müssen ebenso mitgedacht werden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne könnt ihr den Podcast abonnieren auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.